2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Sonntag, der 25. Februar und es ist 20.40 Uhr, also 1,5 Stunden nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum Millanton NDS, zum Spitzenspiel unseres FC St. Pauli bei Holstein Kiel. Das Spiel gewannen wir mit 4:3, Halbzeitstand 3:0 und einmal die Tore in Reihenfolge. Ich werde nur die Nachnamen vorlesen, weil die Liste ist sehr, sehr lang. 0:1 Afolai in der 11. Minute, 0:2 von Marcel Hartl in der 34. Minute, 0:3 Afolai in der 36. Minute, 1:3 Machino in der 53. Minute, 1:4 Metcalf in der 57. 2:4 von Mees in der 65. und 3:4 von Bernhardsson in der 82. Minute. Es waren 15.034, wenn ich die Zahl falsch im Kopf habe, bitte berichtigen, Matthias. Ist dann ausverkauft gewesen. Und ja, ich würde sagen, Matthias hat schon angesprochen, wir gehen direkt rein. Hallo Matthias.
Moin Luca.
Wir sprechen uns gerade an einem Sonntagabend. Wie war denn so dein Wochenende bisher, wenn ich das Spiel mal ausklammer vom Freitag?
Das Spiel war ja auch durchaus unterhaltsam. Danach durfte ich noch relativ viel arbeiten. So ein Spiel muss ja auch dann aufgearbeitet werden. Das habe ich aber alles relativ gut geschafft und insofern habe ich mir dann gestern Nachmittag einen wunderbaren Nachmittag mit meiner Freundin gegönnt und heute einen sehr entspannten Sonntag, erst mit einem kleinen Ausflug nach Dänemark. Das ist von Kiel ja immer nicht so weit. Und eben war ich noch Fisch essen mit einem Kumpel. Brauers Aalkarte in Rade kann ich sehr empfehlen. Fisch direkt aus dem Kanal, immer lecker.
Du hast ja am Freitag sogar, das war das vor dem Anpfiff oder kurz vorher, hattest du mir noch gesagt, dass es für dich Feedback gab für die Folge. Kannst du mal ein bisschen nur was erzählen?
Ja, das fand ich eigentlich wirklich sehr nett. Ist natürlich so, dass man auch immer mal wieder drauf angesprochen wird, dass gesagt wird, hey, hab den Millanton gehört, nette Sache. Und ich hatte tatsächlich auch auf meiner Dienst-E-Mail eine Mail gehabt, wo Lob für die Folge war und auch nochmal so ein kleiner Dank, dass ich nochmal darauf hingewiesen habe, dass für Leute, die zum Beispiel auf der Osttribüne stehen, das immer nicht so gut ist, mit Gastfan-Utensilien dahin zu gehen, weil natürlich die Ordner oder die Gefahr besteht, dass die Ordner die dann abnehmen. Das haben wir halt schon mehrfach gehabt. Und man muss ja sagen, der Gästeblock in Kiel ist immer relativ schnell ausverkauft, wenn ein Verein kommt, der einigermaßen Fanszene hat. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass sich Fans von außerhalb natürlich versuchen, mit Karten für anderen Tribünen oder ja anderen Bereichen zu versorgen. Gerade bei St. Pauli oder auch dem anderen Hamburger Verein ist es natürlich so, dass natürlich auch die eine oder andere Person aus Kiel kommt und sich da dann auch im Zweifelsfall eine oder mehrere Karten besorgt. Und ja, insofern gab es da Feedback, was mich sehr gefreut hat. Also ich will einfach sagen, das ist nicht so, dass man als Kieler sagt, ja, wir finden das geil, so wie es ist. Aber solange die Gegebenheiten so sind, wie sie sind, muss man irgendwie damit klarkommen, auch als Gastverein. Und es ist ja auch so bei so einem Spitzenspiel, klar ist das als Auswärtsszene immer noch ein bisschen was anderes, aber es war ja auch heimseitig relativ schnell ausverkauft und wie ich hörte, hätte man als Verein also 30.000, 40.000 Tickets locker verkaufen können. Erster gegen Zweiter ist natürlich was auf beiden Seiten dann, glaube ich, auch nochmal außer den üblichen Verdächtigen auch nochmal ganz viele Interessierte anzieht.
Definitiv. Und da jetzt Kiel, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, umso mehr jetzt die Chance hat, aufzusteigen. Das ist halt auch für die Stadt was anderes, ne? Für Stadt und Region nochmal, dass man halt denkt, okay.
Ja, natürlich schon. Plus, man muss ja einfach sagen, dass einfach die Mannschaft, die jetzt auf dem Feld ist, wieder eine ist, mit der man sich gerne irgendwie identifiziert. Das ist ein junges, hungriges Team. Man sieht so langsam, was der Trainer spielen lassen will. Zum Ende der Hinrunde war natürlich diese Siegesserie. Plus, ja, man sieht einfach, trotz der Krise, die man zu Beginn des Jahres hatte, steht man immer noch auf Platz 2. Und ja, man hat alle drei Jahre immer wieder mal wieder die Chance, Richtung Aufstieg zu gucken. Und ja, also ich habe den so, also was ich aus meinem Umfeld höre, ist, dass ganz viele Leute im Moment einfach wieder Bock auf Holstein haben. Und das ist natürlich so, da kommen dann natürlich auch Leute wieder ins Stadion, die vielleicht, ja, keine Ahnung, vor drei Jahren das letzte Mal da waren, inzwischen vielleicht auch in einem Alter sind, wo man nicht mehr jedes Wochenende irgendwie auswärts fährt. Aber jetzt bekommt man halt mit, oh, das bringt wieder Spaß, das ist erfolgreich, also gehe ich da mal wieder hin.
Und übrigens möchte ich noch hinzufügen, dass Louis Holtby nicht jung ist, wenn du sagst, jung und hungrig. Ja, keine Holstein-Kiel-Folge mit mir, ohne dass ein Louis Holtby-Joke mit dabei ist. Ich möchte übrigens mich, also ich hatte übrigens gestern Geburtstag, das hat auch mein 30. jetzt gefeiert. Und übrigens nochmal einen Gruß an die Person, die gestern bei mir auf dem Geburtstag war und mir als Practical Joke ein eingerahmtes Foto von Louis Holtby geschenkt hat, weil ich immer über den Witze mache und ihn so toll finde. Jetzt von zwar, wie er bei uns im Milan-Tor ein Tor gemacht hat.
Ja. Ich würde sogar sagen, wenn du das nach Kiel schickst, lasse ich dir das signieren.
Ja, es ist ein HSV-Mitglied. Ich denke immer, so eine Signatur möchte ich kaum. Nee, muss nicht sein, glaube ich. Grüße an die Person. Ich weiß, dass die Person auch hier Millanton hört. Nochmal Grüße an dich. Viel Spaß auf der Maloche heute, wenn du die Folge am Montag hörst. Also, wir wollen zum Spiel kommen.
Gibt ja gar nicht so viel zu besprechen.
Genau, wir hatten ja eigentlich vor dem Spiel noch kurz gewitzelt. Ach, wäre doch ganz cool, wenn nichts passiert, dann müssten wir nicht über das Spiel reden, weil es gibt noch so viel Schönes drumherum, was man auch so reden kann. Zum Beispiel der Ausstieg des Investors. Das war ja auch noch kurz Thema auf der Tribüne, auch bei euch. Bei uns habe ich glaube ich nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich stand relativ weit innen, also nah am, schon relativ vorne, aber ich habe nicht gesehen, was weiter hinten passiert ist. Und es gab bei euch quasi einen Spruchband, Fußball gehört den Fans. Es war jetzt keine Proteste angekündigt, weil braucht man auch gar nicht mehr. Wir haben quasi, wir als Fans haben ja quasi das gekriegt, was wir haben wollten, dass dieser Deal ausgesetzt worden ist, dass nicht weiter damit verhandelt wird, nicht weiter fortgeführt wird. Und genau, möchte nochmal hier, also ich persönlich nochmal an alle Tennisspielerinnen und Spieler, alle Rennfahrer und alle Schokoladentaler werfende Personen mich bedanken, dass für euren Einsatz in den letzten Wochen.
Übrigens muss ich da nochmal eine Sache klarstellen. Du hattest mir, ich weiß nicht, aus welchem Medium das war, dass bei St. Pauli die Schokotaler aufgegessen wurden, während die in Kiel abgelaufen gewesen sein sollen. Ich habe aus der Fanszene die Bestätigung bekommen, dass auch die Kieler Schokotaler prinzipiell essbar gewesen wären, dass vielleicht die Spieler darauf rumgelatscht sind. Aber auch das waren essbare Schokotaler.
Also vielleicht hat Kiel einfach Beweismittel vernichten wollen oder so. Das heißt, um Geldstrafe zu vermeiden. fand ich eigentlich ganz witzig, die Information, weil ich hatte die von Patrick Gensing, ne, unser Medienchef bei uns bei St. Pauli. Und habe es dann weitergeschickt, ob das stimmt. Und dann meintest du, nee. Fand ich aber eine witzige Geschichte. Ja. Auf jeden Fall nochmal Dank an alle protestierenden Fans. Ich habe ja auch die Trillerpfeife gepfiffen in Magdeburg. Ich habe auch Schokotaler auf den Platz geworfen. Also ich war auch Teil des Ganzen, habe auch mitgemacht, habe auch scheiß DFL gesungen. Bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt nicht nur die aktiv in den Kurven sind, sondern auch die Personen, die, ich sag mal, auch akzeptiert haben oder sich einfach auf der Gegentribüne einfach, ich will nicht sagen, das aufgesogen haben, aber dem die Bühne gegeben haben. Ne? Also Leute, die es akzeptiert haben, Platz gegeben haben und das einfach auch dahinter stehen, ohne ein Modellflugzeug zu steuern. So, weißt du?
Ja, ja. Das, also ich fand auch, dass man gespürt hat, dass häufig ist es ja so, dass bei Aktionen, die aktive Fanszene macht, also nicht das ganze Stadion, also ich will jetzt mal nicht für irgendeinen Verein, also nicht für Holstein oder St. Pauli sprechen, sondern ich sag mal so, der Durchschnittsverein in den ersten beiden Ligen, da ist es ja häufig so, dass wenn irgendwie ein Protest aus der aktiven Fanszene kommt, dass da trotzdem viel gepfiffen wird gegen oder andere Leute den auch nicht so verstehen. Und ich finde, man hatte diesmal wirklich den Eindruck, dass viele der ja durchschnittlichen Stadiongänger doch diesen Protest auch zumindest ja toleriert haben.
Ja, definitiv. Also ich habe auch ganz selten Pfiffe gehört oder irgendwelche, also klar, natürlich, den einen oder anderen gibt es natürlich auch, wenn jetzt Hertha, die Hertha Ostkurve 30 Minuten lang Tennisbälle in dieser Hundeschleuder da wird durch die Gegend pfeffert, dass es halt Samstagabend ist und dann halt später nach Hause kommt und dann es auch schon kalt ist in diesem weiten Rund in Berlin. Also ich kann ein paar Sachen natürlich gleich nachvollziehen, dass es halt stört, aber Protest stört, muss halt stören. Ne? Und nur mal halt dazu, dass, also wenn jemand sagt, Proteste bringen nichts, dann sollen sich das mal angucken. Ich glaube, das ist das größte, also für mich persönlich das größte Achievement, was die deutschen Fans hier zusammen geschafft haben. Das war schon grandios, was da über die Bühne gebracht wurde. Auch wirklich, das Vernetzen klappt ja an sich sehr gut innerhalb Deutschlands, aber das nochmal eine Schippe, also es ging ja nur noch darum, wer macht den kreativsten Protest am Wochenende. Also diese Modellflugzeuge, Modellautos, das, was Köln gemacht hat, da saßen Vermummte auf dem Zaun und steuerten ein Modellauto. Wie geil war das denn bitte? Also ich meine, die Bilder waren wirklich grandios.
Meine Hoffnung ist auch, dass man jetzt einfach dadurch, wenn man sieht, dass ein Protest in der Form erfolgreich sein kann, dass man einfach sehr verantwortungsvoll jetzt damit umgeht und dass man vielleicht auch die Vernetzung, die in der Zeit vielleicht nochmal mehr stattgefunden hat, als sie ja vorher schon stattgefunden hat, einfach in Zukunft auch für sinnvolle Sachen einfach auch genutzt wird. Man muss ja nicht plötzlich bester Freund mit jeder anderen Fanszene sein, das geht ja auch gar nicht. Aber einfach, dass man, wenn es bestimmte Dinge gibt, einfach da auch diese sachliche Ebene einfach nochmal gestärkt hat. Ja. Das fände ich halt sehr gut.
Ja. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, mit den Worten von Union Berlin vom Spiel gegen, keine Ahnung, ich glaube Heidenheim, Spiel, Satz und Sieg. Ich würde sagen, die Fans haben diesmal gewonnen. Leider lassen wir es dabei, weil dann können wir das Kapitel abschließen, dann können wir mal zum Spiel überleiten. Das war ja vogelwild, obwohl wir gehofft hatten, dass es nicht so weit kommt.
Langweiliges 0-0, ja.
Langweiliges 0-0.
Ding-Dong-Werbung für unseren Partner, die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg. Und Kevida hat sich was Besonderes einfallen lassen. 10 Jahre ist das nun schon her, dass das Rezept für das Prototyp-Bier in Serie ging und somit ein neuer Stil des Bieres geschaffen worden ist. Und dieses wundervolle Ereignis ist ein idealer Grund dafür zum Feiern, weswegen die Vielfalt des Prototyp man jetzt umso mehr entdecken kann, weswegen die Kelbide Kreativbrauerei exklusiv zum Jubiläum des Prototyp ein Geburtstagspaket zusammengeschnürt hat. Also freut euch auf 12 Flaschen vollen Prototyp-Genusses. Mehr Infos dazu findet ihr auf kelbida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt daran, Alkohol bewusst zu genießen. Werbung Ende.
Und bei uns war das eher so, wir hatten eher so Probleme, uns auszudenken oder so auszumalen, was, also wir haben jetzt einen Elias Sarr, der rot gesperrt ist. Wo setzt man halt den Afolayan hin, wo setzt man Hartl hin, ist Kemlein drin, zusammen mit Irvine, aber was macht man da mit Hartl, also will ich gar keine Idee, was passiert. Und dementsprechend waren wir halt überrascht, dass Hartl einfach nach vorne gesetzt wurde, Afolayan komplett nach links, da wo Sarr spielt, wie er Afolayan immer rechts gewohnt hat, letzte Woche Mitte gespielt, also im Zentrum gespielt, Kemlein auch mit rein, neben Jackson Irvine, Metcalf nach rechts. Also es war schon interessant. Also von uns, bei euch ist nichts passiert, aber wir waren erstmal gespannt, was Hürzeler da für eine lustige Idee hatte mit denen. Und es ging ja an sich ja schon ganz munter los. Also schon so 10 Minuten, wenn man sagt, so ja, Spitzenspiel, ja, gucken wir erstmal. Platz 1, Platz 2, man kann nicht erwarten, dass es nach 10 Minuten schon 3-0 steht, aber kommt ja noch zur Halbzeit. Halbzeit kommen wir noch. Wie war so dein Eindruck die erste Viertelstunde?
Ja, erste Viertelstunde war eigentlich noch relativ.
Also 10 Minuten, ne? Also 11, also 11 ging erst 1-0 los mit dem 1-0.
Genau, und bis dahin fand ich eigentlich, dass Holstein Kiel das relativ ordentlich gemacht hat. Gab dann ja auch die Chance durch Finn Porath. mit dem Heber, der dann ja über das Tor rüberging. Aber ansonsten wirkte es, finde ich, schon so. Ja, natürlich hat Holstein Kiel jetzt nicht irgendwie St. Pauli an die Wand gespielt. Aber ich finde, das sah schon so aus, als wenn Holstein Kiel leichte Vorteile hat. Auch wenn man sich die Spielstatistiken nach 90 Minuten anguckt, ist es ja auch nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, naja, eins der beiden Teams war irgendwie klar unterlegen. Auch wenn die erste Halbzeit natürlich anders aussah dann am Ende. Ja, ersten 10 Minuten, finde ich, sah das noch relativ ordentlich aus, was Kiel da gezeigt hat.
Genau, einmal Porat, wie du es, glaube ich, angesprochen hattest, und einmal Machino hatte ich noch was kurz im Kopf gehabt.
Ja,
dass also, was passiert ist.
Ja, also vor allem war natürlich das Ding von Porat, weil er da dann frei auf den Keeper zuläuft, das mit dem Heber probiert und der dann ja doch ein bisschen daneben geht.
Genau, ich hatte auch deswegen Thema erste Hälfte, da ich relativ spät in den Auswärtsblock kam, heißt spät, aber Viertelstunde vor Anpfiff. Und ich hatte im VDS kurz angesprochen, wenn du erstmal alle Fahnen hochhängst, also erstmal die Zaunfahnen bis oben hin zugetackert hast, die Schwenkfahnen noch hast und relativ unten stehst, ich habe von der ersten Halbzeit wirklich was, also sehr, sehr wenig gesehen. Nur ein Spalt, wo das Tor von Kiel da war, und es hat noch gereicht, ich habe die drei Tore ja gesehen, aber relativ wenig, was Kiel veranstaltet hat. Außer natürlich das Tor habe ich auch, also dieses vermeintliche über, aber da kommen wir noch gleich zu.
Da hast du wahrscheinlich aus dem Blog exakt gesehen.
Nee, also ich dachte auch, gut, wäre ein Tor, weil wenn der Schaden ausrastet, auf einmal alle Pyro zünden und die Musik dann ertönt, dann denke ich auch, natürlich ist das ein Tor. Aber kommen wir kurz zum 1-0. Also ging schon über die Seite, also ne, Zentrum auf die linke Seite. Porat und Becker haben ein bisschen gepennt, sag ich mal. Von dort aus dem Strafraum heraus ins rechte untere Eck. Also im Grunde war das so wie ein FIFA-Spielzug. Oder EA, FC, sag mal jetzt.
Ja, und das war dann auch, finde ich, dass man da dann gesehen hat, dass die Taktik von einem Trainer ganz gut aufgegangen ist. Mit hohen Bällen kann man natürlich gegen die Abwehr von Holstein Kiel relativ wenig erreichen bei alle über 1,90. Und ja, also die haben da ja schon ganz schön rumgewuselt. Und ja, beim 1-0 sagtest du ja schon, Becker und Porat, ja, kann man natürlich sagen, wirkte so ein bisschen zu zaghaft, was die da gezeigt haben. Aber ja, eigentlich bei allen Toren in der ersten Hälfte muss man einfach sagen, die waren richtig abgezockt. Da hat man gedacht, okay, Spitzenreiter. Also auch als Kieler musste man da denn sagen, ja, da gab es ja auch nicht viel zu halten.
Ja, stimmt. Also, und dann wiederum zwischendrin kam so wieder so, also Aluminium-Treffer von Holstein Kiel, also wo man gedacht, also die ersten 10 Minuten waren schon so eine Chance dabei, wo man denkt, so, okay, deswegen ist Kiel ja auch auf Platz 2. Und kurz darauf kamen ja auch schon 2 Aluminiumtreffer. Also einmal von Schulz und von Rothe.
Ja, Rothe war dann ja die Aktion, die dann auch das vermeintliche Tor war, meine ich. Also das müsste das gewesen sein.
Doch, war das das? Doch, oder? Ja, doch, vom Innenpfosten in die Arme, genau.
Genau.
Da auf einmal, wo Tormusik anging und erstmal bei uns alle im Gästeblock eingeguckt haben, was gerade passiert ist. Und ich dann einen Freund von mir gefragt habe, sag mal, war das wirklich Tor? Und dann, ich sag mal so, ich habe relativ wenig Vertrauen in den Videobeweis, aber ich habe, glaube ich, Vertrauen in die in die Torlinientechnik.
Also die es ja aber leider in der zweiten Liga nicht gibt.
Hä?
Es gibt keine Torlinientechnik in der zweiten Liga.
Skandal. Die
gibt's erst ab der ersten Liga. Echt? Ist so. Das ist tatsächlich so.
Da brauchen wir doch Investoren dafür. Ja. Holt die mal wieder rein.
Nee, es kommt tatsächlich ab Sommer, ist auch in der zweiten Liga Torlinientechnik, aber bisher gibt es die nicht. Also dieses Signal, was die Schiedsrichter auf die Uhr bekommen, das gibt es in der zweiten Liga nicht. Und das wird tatsächlich dann versucht, über Kameras zu prüfen. Und da hat man aber halt nur, ja, dann auch ein Bild, was nicht bis zum Schluss, also Es ist so, das hat der Schiedsrichter, meine ich, sogar gesagt, dass er, weil es nicht einwandfrei auf den Bildern zu sehen war, er dann auf Nicht-Tor entschieden hat. Weil es tatsächlich, ich meine, es gibt Bilder, wo du sagst, ja, ganz klar. Es gibt Bilder, wo du sagst, man weiß es nicht. Aber auch so diese, die dann direkt quasi auf Pfostenhöhe sind. Ja, also mit Torlinientechnik wäre es vielleicht ein Tor gewesen, aber du kannst halt mit keinem Bild sagen, ist einwandfrei drin oder ist einwandfrei nicht drin. Also es gibt Bilder, wo du sagen würdest, ja, aber absolut. Aber das ist ja bei jedem Tor, das gibt es ja auch beim Wembley-Tor so, dass man Bilder hat, wo man sagt, naja, klar drin oder klar draußen. Und ja, aber Torlinientechnik gibt es leider noch nicht.
Da bin ich dann 12 Jahre lang meines Lebens belogen worden.
Ja, und ein Holsteiner musste ich aufklären.
Ja, stimmt. Ich sag mal so, ein Podcast-Kollege aus Hannover, der hat mir gesagt, nö, war nicht mehr voll im Umfang drin. Ich sag, gut, wenn er das sagt, dann wird es irgendwie stimmen.
Und dann darf ich gleich mal mit der nächsten Sache aufräumen. Er kann nur mit dem vollen Durchmesser über der Linie sein. Ein Umfang ist auch schwierig. Aber das ist ein spezieller.
Beanspruche bin ich nicht Sonntagabend. Das ist, ich hab schon Kopfschmerzen davon, dass du gesagt hast, dass es keine Torlinientechnik gibt. Also, führen wir mal weiter. Auf jeden Fall, dieses Torfestival, was ihr da gemacht habt mit Tormusik und so, bisschen zu voreilig dann.
Ja, leider.
Ja, für dich leider. Kurz darauf kam, also 2 und 3-0, relativ kurz schnell hintereinander. Mhm. Einmal Hartl, der sich schon mit seiner neuen Position, also hat er gut gemacht, also
absolut
da vorne drin, also habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, der ist genauso verloren wie Dapur allein von einem halben Jahr, als er das erste Mal im Zentrum gespielt hat. Aber schon ja ins kurze Eck so abgetropft hat, also abtropfen ließ. Also ich will nicht sagen, kann er mal öfter machen, aber soll wieder in seine Ecke spielen, aber haben wir jetzt nicht ganz kommen sehen, weil wir es schon das Gefühl hatten bei uns im Gästeblock, dass es ausgeglichen ist. Und dann als kurz darauf Dapo Afolayan mit seinem 3-0 auch wieder ins lange Eck geschlänzt ist, hat, wie er beim 1-0 gemacht hat, das 3-0 erzielte. Also sind Leute sind übereinander gepurzelt, das glaubst du.
Ja, und konnte genauso,
keiner glauben, was gerade passiert.
Ja, und genauso war es, finde ich, dass bis dahin, das hört man natürlich im Gästeblock immer nicht so, aber ich habe ja auf der Haupttribüne einen relativ neutralen Platz. Und ich fand auch wirklich, dass unsere Westtribüne, also da, wo unsere Fanszene ist, dass die wirklich eigentlich auch trotz der Gegentreffer, also oder trotz des Gegentreffers, bis zu diesem Doppelschlag wirklich richtig gut laut war. Und das hat auch richtig Spaß gebracht. Und dann kam dieser Doppelschlag und ich finde, das war das erste Mal, dass man im Stadion dann, gut, was soll man bei 0-3 auch sagen, dass man da sowohl auf dem Feld als auch auf den Rängen so das erste Mal gemerkt hat, so, Wirkungstreffer. Also bis dahin war das, finde ich, noch alles okay. Und das war man dann, dass man wirklich so gespürt hat, Also, weil es ja auch so war, du sagtest, ihr habt es nicht kommen sehen und als Holstein-Fan hat man es natürlich auch nicht kommen sehen. Und dann ist es plötzlich genau wie im Hinspiel. Du hast eigentlich eine relativ ordentliche Leistung gezeigt und liegst plötzlich wieder 0-3 hinten. Da denkt man auch so, ja, okay, gegen St. Pauli ist diese Saison einfach höhere Mächte im Spiel und du kannst gar nichts machen. Du kannst gut spielen, aber du liegst zur Halbzeit dann wieder 0-3 hinten.
Und dann zur Halbzeit habe ich dann meinen Nebenmann quasi so gefragt, so, ja, was soll ich denn dem Matthias dann jetzt für eine Frage stellen beim NDS? Ich habe noch gefragt, wo hat sich Kiefer verbessert und nicht nochmal 5 Stück von St. Pauli. Da sind wir schon auf dem besten Wege hin. Aber diesmal hat sich Kiel auch verbessert, es war nur 4 gefangen. Aber zur Halbzeit, ich sag mal so, ihr kam mit 2 Wechsel aus, ne? Mees kam ja rein und der Sander für Skripski und für Schulz.
Ja, genau.
Ja, ich habe so ein bisschen so einen Knoten in der Zunge.
Ne? Skripski, ja.
Ja, also sagen Sie, das ist persönlich so ich würde es da schon sagen, so mein Lieblingsspieler bei Kiel, wenn ich da jetzt einen raussuchen müsste. Ne? Und Dank aber, nee, ich hab noch einen weiteren Lieblingsspieler, und zwar Shooter Machino, weil er einfach auf dem Foto so sympathisch aussieht, deswegen mag ich ihn.
Ist auch ein feiner Kerl.
Ja. Also, ich sag mal so, diese kurze Ecke, wo er das Ding reingesetzt hat, ne? Ist das für dich ein Torwartfehler?
Nee. Also sehe ich nicht so. Ich will noch mal kurz zu dem Wechsel was sagen. Du sagtest halt, Sander ist auch gekommen.
Ja.
Und das ist ja einer auch, ich hatte letztes Mal über die lange Verletztenliste gesprochen. Du hast ja eigentlich unser Kapitän. Mhm. Und der ist jetzt das erste Mal in diesem Jahr aufgelaufen. Und muss sagen, man hat es gleich gespürt, dass er wieder da ist. Und das hat auch euer Trainer gesagt, dass das jemand ist. Er sprach ja auch davon, dass Holstein Kiel einerseits eine Wucht hat und andererseits ein gewisses Maß an Chaos auf den Platz bringt. Und das hat man halt gemerkt, dass Sander so als einerseits natürlich Sechserposition noch so defensive vor der eigentlichen Kette, dass das sehr wichtig war, aber andererseits auch dieses ja, kreative Moment im Spielaufbau, und das hat mich unglaublich gefreut, dass er wieder da ist, und man hat es auch gleich gespürt. Und ja, bei Machino, wo du ihn jetzt schon erwähntest, war es ja so, der hat das letzte Mal im August getroffen. Der ist ja aus der japanischen Liga nach Kiel gewechselt, quasi ohne Sommerpause. Also da war es wirklich so, der ist, hat noch ein Spiel in Japan gemacht, hat sich in den Flieger gesetzt und einen Tag vom Trainingslager in Kiel angekommen. Und wirklich ein ganz, ganz sympathischer Mensch, hat auf Deutsch gesagt nur Scheiß im Kopf. Also wenn du mit dem Interview machst, und das läuft immer mit einem Übersetzer, wenn du mit dem Übersetzer sprichst, sitzt er daneben und zieht die ganze Zeit irgendwelche Grimassen. So, und das hat einem echt so ein bisschen leid getan, weil er auch zum Winter gesagt hatte, ach, Wetter ist blöd und er trifft nicht. Und du merkst wirklich, dass ihm das so ein bisschen, ja, beschäftigt hat, und jetzt einfach so das Ding so reinzuknallen und dann geht das auch rein, das hat mich eigentlich einfach unglaublich gefreut. Also ich freue mich natürlich sowieso über jedes Tor, was Holstein schießt, aber das war nochmal so ein Tor, wo ich eigentlich so dachte, ja, scheißegal, wir verlieren, aber wenigstens Machino trifft so. Also das war zu dem Zeitpunkt so mein Gedanke.
Wenn wir dann zum 4:1 gehen, ist das für dich dann schon, wenn man sagen würde, okay, als Torwart so deine Ecke, eigentlich ist das schon wieder so ein kurzes Eckding, ne?
Ja, aber das war einfach so perfekt wieder von St. Pauli gespielt, und die Abwehr war ja auch aufgerückt. Da ist der Torhüter dann, finde ich, immer nur so das letzte Glied in der Kette, und also so sauber, wie das gespielt war, und ja, auch da würde ich bei Weiner nicht sagen, dass das irgendwie ein Fehler war.
Ja, definitiv. Aber es war auch wirklich wahnsinnig gut rausgespielt. Also dieses 4:1 war ja wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und wie Irvine den Ball mitgenommen hat, also da merkst du schon, was das für ein Weltklasse-Spieler ist.
Ja, und war natürlich dann, ja, wie man immer sagt, die passende Antwort. Also wenn du einen Gegner eigentlich demoralisieren willst, dann, wenn er kurz Hoffnung schöpft nach so einer Halbzeit, dann ein Tor macht, ja, gute Antwort einfach.
Und wiederum, wenn wir Thema Machino ansprechen, der hat ja auch quasi den wegboxenden Ball von Vasi genommen und dann einmal zum Joshua Mees, der ja eingewechselt worden ist, gespielt, und der dann das Ding ja auch ins kurze Eck gewämst hat, ne? Also ein Tor, eine Vorlage für Schuto. Ja. Kann ja an sich besser nicht laufen, wenn der, ich kann es verstehen, du kommst aus einem weit entfernten Land, anderes Klima, andere Sprache, andere Kultur, Norddeutschland, weiß selber, wie es ist. Fühlt sich erstmal unglücklich, wenig Freunde, wenig Familie, also wir haben gar keine Familie hier. Und dann so nochmal zurückzukommen, also sei es ihm gegönnt.
Also Paderborn hatte ja auch zwei Torvorlagen schon, jetzt ein Tor, eine Vorlage. Also das zeigt ja klar, dass die Form da nach oben geht. Und ich glaube, bei dem 2:4, da hatte ich so ein bisschen, also ich habe noch nicht dran geglaubt, dass das nochmal knapp werden könnte. Aber ich
hatte so, nicht, ja.
So ein bisschen hatte ich da den Verdacht, das wird jetzt so ein Spiel, wo es dann immer Holstein schießt ein Tor, St. Pauli schießt ein Tor. Also da hatte ich auch, hatte ich gedacht, naja, wenn das hier dann nachher, keine Ahnung, 4-8 ausgeht, dann ist es auch realistisch so. Also, weil wir ja vorher gesagt hatten, na, unter Umständen ist das so, zwei gute Mannschaften neutralisieren sich und es geht dann 0-1, 1-0, 0-1 irgendwie aus. Ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja gut, hier kann jetzt ein völlig beknacktes Ergebnis am Ende bei rauskommen.
Ja, definitiv. Also ich denke mal, wir können davon ganz glücklich sein, dass, ich denke mal, wäre das Spiel zweimal 60 Minuten, dann wäre es bestimmt noch 4-4 irgendwie ausgegangen. Also das Gefühl hatte ich, dass es schon irgendwie so fast am Kippen war, trotz unserer beiden Lattentreffer am Ende, aber so kommen wir gleich noch. Mein Lieblingsspieler, Holtby, wurde ausgewechselt dann. Der einzige Spieler außerhalb eines, der irgendwie mit Zapoli zu tun hat, von dem ich ein Bild zu Hause habe. unauffällig, Bernhardsson, über den sprechen wir gleich noch. Und, also ich sag mal 10 Minuten später, kam dann das, was wir alle befürchtet hatten da im Gästeblock. Also es wurde das nochmal richtig, richtig heiß. Dieses 3-4, schön ins lange Eck. Also da, ich sag mal so, da ging uns ganz schön der Stift.
Ja, es war natürlich auch so, dass mit Machino jemand getroffen hat, der ja seinen Torfluch beendet hat und dann zwei Joker getroffen haben. Das ist ja irgendwie so, dann denkt man so, boah, irgendwie jetzt, ja, man sagt ja immer das Momentum, das fühlte sich ja wirklich so an, dass es kippen könnte. Also ich habe immer noch, also ich finde, St. Pauli war halt immer noch zu gut, als dass ich dran geglaubt habe, jetzt fällt wirklich das 4-4. Aber Bernhardsson, der ja das 3-4 gemacht hat, hatte ja nochmal eine weitere Chance, wo er den Ball dann doch rübergeballert hat. Aber das wäre natürlich das perfekte Drehbuch gewesen, wenn er seine zweite Riesenchance auch noch reingemacht hätte. Und ja, dann wäre, glaube ich, wirklich das Dach vom Holsteinstadion weggeflogen, weil ja, also St. Pauli einfach so souverän in der ersten, oder ich weiß nicht, souverän ist das falsche Wort, aber so effektiv gespielt hat. Es war einfach so, wir haben es ja auch gesagt, es gab ja eigentlich bis zum 3-0 oder 0-3 aus meiner Sicht, gab es ja keine Anzeichen dafür, dass das Spiel so laufen würde. Und das sind ja eigentlich die Tage, wo man sich dann irgendwann, ja, als Fan in dem Falle dann irgendwie so auch geschlagen gibt, dass man sagt, ja, das geht heute einfach nicht. Und das hat bei mir auch noch relativ lange nachgewirkt, dass zwar Holstein dann drauf und dran war, noch das 4-4 womöglich zu erzielen, aber irgendwie habe ich nicht so recht dran geglaubt. Also, keine Ahnung.
Ja, also es war schon echt ein vogelwildes Spiel. Also, vielleicht auch, ja, damit hat auch Kiel wiederum gezeigt, dass man mit denen auch immer wieder rechnen muss, ne? Weil ich hatte immer nie das Gefühl, dass, ja, wir hatten zwar ein 5-1 im Hinspiel, aber ich hatte immer wieder so ein komisches Gefühl ganz hinten, dass irgendwie würden die zwei Tore doch schaffen. Also irgendwie noch. Zwei Dinger, zwei Tore, also zwei Chancen, zwei Tore, sowas. Und man ist sehr, wie heißt dieses Wort? Also, sag mal so, die Chanceverwertbarkeit ist schon sehr, sehr hoch bei Kiel. Also das können die besser als wir.
Ja, und was ja auch immer noch dazu kommt, es fehlen bei uns immer noch unsere eigentlich beiden, also gut, Skripski war dabei, aber mit Arp und Pichler fehlen ja noch unsere zwei anderen wichtigsten Offensivleute. Und ich weiß nicht, ob viele andere Teams das mit einer zweiten Garde, also natürlich ist es keine komplett zweite Garde, aber es ist halt nicht der erste Sturm auf dem Platz gewesen. Wie viele Teams das, die nicht jetzt die finanziellen Mittel eines großen Vereins haben, so schaffen würden, mit einer zweiten Garde halt so ein Spiel wieder rumzukämpfen. Also auch wenn es am Ende halt eine Niederlage war, muss man ja schon sagen, dass es durchaus beeindruckend war, was sie gezeigt haben. Und ich glaube, als Trainer sagst du dann, ja, auf die zweite Halbzeit können wir aufbauen. Kann man ja definitiv, denke ich. Ja, Also ich bin, also es ist so, am Ende steht man dann da und hat null Punkte, aber ist irgendwie auch so glücklich. Also ja, wenn ich das so gesehen habe, was Holstein Kiel in der zweiten Hälfte gespielt hat, dann bin ich einfach glücklich, und was dann für die nächsten Spiele dabei rausspringt, das wird man dann sehen.
Ja, definitiv. Und dann gab es ja auch noch, wo ich halt dachte, dass wir endgültig einknicken, gab es am Ende noch wieder so zwei Chancen und zwei Lattentreffer, wo ich damit auch nicht gerechnet hatte, dass wir auf einmal aus dem Nix doch nochmal gefährlich sein können und noch ein fünftes Tor schießen können.
Ja, wäre alles drin gewesen. Also ja, wenn es dann am Ende nicht nur ein fünftes, es hätte ja auch noch ein sechstes Tor sein können. Also am Ende war, was ich ja sagte, so nach dem Treffer von Mees, also dem 2-4, habe ich wirklich gedacht, hier ist jetzt, ja, das kann 4-4, 5-5, 3-8, also da habe ich wirklich jedes Ergebnis für möglich gehalten.
Aber ich muss aber zugeben, dieses Magdeburg-Hertha-Spiel 6-4, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Was hätte ich auch gerne mal gehabt. Vogelwildes Spiel, mir fiel ein Stein vom Herzen nach Abpfiff, dass es endlich vorbei war. Also auf jeden Fall, Kiel kann sich echt auf Schulter kloppen für so eine echt reife Leistung in der zweiten Halbzeit. Das war schon echt bewundernswert. Also für mich persönlich, also damit nochmal untermauert, und wenn du es immer wieder betont hast, das gefühlt der halbe A-Kader immer noch verletzt ist. Was spricht denn gegen, dass das Kiel bis zum Ende durchziehen kann und da oben bleibt?
Ja. Man weiß es nicht. Also ich glaube, dass man in dieser Saison definitiv eine Mannschaft hat, mit der das möglich ist, und die halt einfach über den Team Spirit wirklich kommt. Das ist ja fast schon so ein bisschen kitschig, dass man sagt, ja, es ist, man hat viel Verletzungspech, man hat einen großen Umbruch hinter sich, man hat, denke ich, nicht den besten Kader der zweiten Liga, aber trotzdem hält man sich so gut. Und das ist eigentlich so ein Spiel gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass am Ende, ja, keine Ahnung, beide Teams für ein geiles Spiel 3 Punkte gut geschrieben bekommen. Wäre eigentlich meine Idee, so Bonuspunkte für tolle Spiele. Man weiß nie, es sind ja noch ein paar Spiele zu gehen, und wir müssen ja auch noch ins Volksparkstadion. Das kann natürlich schon ein entscheidendes Spiel sein. Aber ich glaube, Kiel hat einfach sehr gute Chancen, da oben zu stehen. Ich glaube, St. Pauli war tatsächlich in diesem Spiel das etwas reifere Team, was ich aber auch völlig okay finde, weil halt, ich brauche das nicht nochmal alles wiederholen, mit den Verletzten, mit den Veränderungen ist das, glaube ich, völlig okay, dass man manchmal so ein Spiel dann einfach auch verliert. Das ist einfach so. Und ich würde nicht happy sein, wenn Holstein Kiel am Ende Vierter oder Fünfter wird. Aber ich würde trotzdem sagen, das war eine geile Saison, und das ist ein Team, was mal halt richtig Spaß bringt. Und ja, ist natürlich marktwirtschaftlich nichts, wovon man sich was kaufen kann. Und irgendwie wäre das schon ganz geil, mal der erste schleswig-holsteinische Verein zu sein, der in der Bundesliga spielt. Aber manchmal sind das irgendwelche Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendeine neue Pandemie.
Hoffentlich nicht.
Nein, natürlich hoffentlich nicht, aber das hat uns ja letztes Mal so ein bisschen den Aufstieg gekostet, dass Holstein, ich weiß nicht wie häufig, dann Spiele absagen musste und dann plötzlich in der Endphase alle 3 Tage spielen musste und irgendwann dann einfach die Reserven aufgebraucht waren.
Ja, ich meine, aber wenn wir Heidenheim in der S-Liga haben, dann kann das Kiel auch schaffen. Ne? Auch von der 4. Liga bis in die 1. Also ich denke, wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, dann, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Fantasie gerade im deutschen Fußball, wir sind da noch nicht an den Grenzen angekommen.
Außerdem wäre es ja auch ganz charmant, wenn 2 Nordvereine in die 1. Liga kommen. Hat man ja ein schön dichtes Spiel.
Ja, das stimmt. Ich würde mich auch wieder freuen, wenn wir ein Auswärtsspiel wieder in Bremen haben, dass man Schöner Ort, schöne Fanszene, coole Leute. Macht Spaß, auswärts zu fahren. Da muss man nicht immer nach Dresden fahren und so.
Ja, sympathischer Trainer vor allen Dingen.
Ja, stimmt. Gucken wir, wie lange sich noch da hält. Ja, also nochmal, für dich persönlich, Kiel steigt auf, ja oder nein? Ich will was jetzt hören von dir.
Immer wenn ich ein gutes Gefühl habe, geht's daneben. Kiel steigt auf.
Sehr gut. Das ist doch ein schönes Wort. Ein schönes Schlusswort, Matthias. Also genau, ich möchte da nochmal ausführen, bevor wir dieses NDS beenden. Auf der Rückreise, die Fanszene ist hier mit dem Zug gefahren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab in Neumünster einen größeren Polizeieinsatz bei unserem Zug, wo der Herr Schaffner nicht damit einverstanden war, dass im Zug geraucht worden ist oder gemeint hat, dass scheinbar die Tür blockiert wurde und einen riesen Polizeieinsatz ausgelöst hat.
Ich hörte irgendwas von Problemen in Flintbeck oder so.
Ja, irgendwie sowas. Also es war, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Orte alle gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne nur Neumünster und dann kommt schon Kiel für mich. Aber das, was da für ein Theater veranstaltet wurde, also dass man wirklich mit so viel Polizeiautos reinrammeln musste und die alle mussten aus dem Zug aussteigen, das war wieder so mega nervig. Also das ist auch wieder so unnötig. Reicht, also ich dachte doch echt schon nicht, dass wir denselben Quatsch haben mussten wie die HSVer letzte Woche in Bergedorf oder so, wieder so eine dumme Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das Wort hier sagen muss, aber.
Ja, gut. Und vor allem, ich sag mal, Freitagabend, man hat gewonnen, man möchte gerne zurück in seine Heimatstadt. Also, ohne dass ich jetzt vor Ort dabei war und das wirklich bewerten kann, kann ich nur sagen, dass ich da manchmal nicht verstehe, dass nicht gesagt wird, okay, das war jetzt keine gute Sache, dass da vielleicht eine Tür blockiert wurde oder so, muss auch nicht sein. Aber ist das jetzt wirklich irgendwas, was einen Polizeieinsatz rechtfertigt? Wahrscheinlich eher nicht.
Genau, und wenn ich mal zurückerinnere, wann war das denn? 6, 7 Jahre oder was? Es gab mal so einen ähnlichen Fall auf der Hinfahrt nach Bielefeld von uns. Da hat auch irgendwer irgendwie gab es irgendeinen Fall, dass im Zug geraucht wurde und das hat dann darin geendet, dass halt die Fanszene oder ich sag mal die Ultras plus Fanszene drumherum im Bahnhof Bielefeld angekesselt war und nicht zum Spiel gelassen wurde. Also so hin kann es auch dann führen. So. Also ich hab da schon ein kleines Déjà-vu gehabt in diesem Augenblick. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Man konnte zeitig seine Rückreise nach Hause fortführen. Nur einmal der Vollständigkeit halber, dass wir es einmal kurz nochmal angesprochen hatten. Ja, Matthias, das ist das Spiel. Gegen wen spielt ihr nächste Woche?
Wir spielen bereits am Freitag auswärts im Olympiastadion bei Hertha BSC. Eine Fahrt, auf die ich mich sehr freue. Klar, schon öfter im Olympiastadion gewesen, aber mit Holstein Kiel ist es dann doch das erste Mal und ist natürlich ärgerlich, dass das auf einen Freitagabend stattfindet, aber ich rechne schon so mit 5000 Kielern da, was für unsere Verhältnisse wirklich sensationell wäre. Und Wiedersehen mit Fabi Rehse, der ja
stimmt,
sich zum beliebtesten Fußballer Berlins, zumindest in den Zeitungen auch emporgearbeitet hat. Ich finde es faszinierend. Ich gönne ihm das auch. Also das war ja einer, der sich in Kiel absolut korrekt verhalten hat und er wollte ja damals eigentlich schon in der Winterpause wechseln. Das hatte dann ja nicht geklappt und er hat trotzdem eine total geile Rückrunde gespielt. Sowas rechne ich Spielern immer sehr, sehr hoch an. Da hat man ja leider auch schon andere Beispiele gehabt, wo Leute dann quasi in Streik getreten sind. Von daher freue ich mich total drauf. Ich hätte natürlich schöner gefunden, wenn man da irgendwie auf den Sonnabend gespielt hätte, aber ist so, wie es ist. Und mit Holstein im Olympiastadion, das ist kurz vor Allianz Arena.
Guck, also als jemand, der an einem Samstagabend in Berlin gespielt hat im September, also ein Abendspiel in Berlin ist schon richtig geil. Also ich weiß, ich verstehe, dass Samstag und Sonntag besser gewesen wäre von der Anreise her, aber ein Abendspiel in Berlin, ich sag mal, aus Erfahrung jetzt, fahrt hin und genießt das. Es ist richtig, richtig geil.
Das werden wir tun.
Wir spielen sogar auch schon am Freitag auf Schalke.
Auch das kann ich sagen, ist sehr geil. Vor allem, wenn man da 2-0 auswärts gewinnt.
Also, wenn ich mir jetzt Magdeburg-Schalke angesehen habe, dann gehe ich davon. Also ich bin noch noch skeptisch, weil ich noch irgendwie noch Respekt vor Schalke habe, weil dieser große Name noch dahinter steht. Müssen wir mal gucken, aber rein sportlich müssten wir es eigentlich hinkriegen, aber
das, da ich hintereinander Schalke und St. Pauli im Holstein-Stadion gesehen habe, würde ich sagen, wenn die Dinge normal verlaufen, müsste St. Pauli das wohl machen.
Und mehr zu diesem Thema, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört ihr in der nächsten Folge mit Kasche zum Schalke-Spiel mit Anna von Frauen reden über Fußball. Übrigens ein sehr cooler Podcast, kann ich auch empfehlen an meiner Stelle. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dieses Gespräch ist sehr, sehr vorangeschritten. Also macht mit dir immer wieder Spaß. Mit dir verfliegt die Zeit. Also ich weiß nicht, wo immer die Zeit hin ist. Die müssen wir uns manchmal mal wiederholen.
Ja, ich sage auch viel. Groß.
Ja, ich ja auch. Wir können ja auch stundenlang auch quasseln. Ne? Ich meine, wir sind halt Fans, sondern wir sind halt bekloppt. Haben eine ausgereifte Fantasie über alles Mögliche. Deswegen, und bald spielen wir ja in der ersten Liga. Also sei uns das gegönnt.
Auf jeden Fall.
Also lieber Matthias, erstmal vielen, vielen Dank für den coolen Sonntagabend mit dir. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Viel Spaß in Berlin übrigens.
Danke.
Und wir sprechen uns dann beim nächsten Mal, ja?
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Hau rein, ciao, ciao.